das Herz. Das Herz befindet sich im mittleren Mediastinum, des Mediastinum inferior. Das Herz besteht aus zwei Ventrikeln und zwei Vorhöfen. Diese sind voneinander durch Segelklappen getrennt. Die Pumpwirkung des Herzens. Wir haben einmal die Systolephase und einmal die Diastolephase. Während der Systole kontrahiert unser Herz und das Blut wird in den Lungen- und Körperkreislauf gepumpt. Während der Diastole kommt es zur Wiederbefüllung der Ventrikel durch die Erschlaffung des Herzens. Die Taschenklappen der Aorta und des Truncus pulmonalis verhindern, dass aus diesen großen Gefäßen das Blut zurückfließt. Unser Herz ist sehr anpassungsfähig. Unser Herzminutenvolumen könnte sich von 5 Liter pro Minute in Ruhe bis auf 25 Liter pro Minute bei Anstrengung erhöhen. Die Elektrophysiologie des Herzens. Beim Herzen haben wir zwei Arten von Zellen. Wir haben einmal das Arbeitsmyokard und einmal die Zellen für die Erregungsbildung und die Erregungsleitung. Das Arbeitsmyokard. Die Zellen des Arbeitsmyokards sind quergestreift, langgestreckt und verzweigt. So, sie haben einen zentral gelegenen Zellkern und besitzen sogenannte Glanzstreifen. Die Glanzstreifen bilden ein funktionelles Syncytium. Diese Glanzstreifen bestehen einmal aus Gap Junctions. Die Gap Junctions ermöglichen eine schnelle Erregungsweiterleitung, was die synchrone Aktivität des Arbeitsmyokards ermöglicht. Also die sind für die elektrische und chemische Kommunikation da. Und außerdem haben die Glanzstreifen sogenannte Desmosomen. Die Desmosomen, die halten die Zellen mechanisch zusammen. Dann kommen wir zu einer anderen Art der Zellen, das ist Erregungsbildungs- und Leitungssystem. Das sind modifizierte Zellen, mehrkernig. Sie haben wenig T-Tubuli, wenig kontraktile Elemente, weil sie sich ja auch nicht kontrahieren müssen. Die sind ja nur dafür da, um die Erregung weiterzuleiten. Und die haben wenig Mitochondrien. Dafür haben sie aber viel Glykogen, sind breit und voluminös. Unter dem AV-Knoten, also Hissbündel, die Cruz und die Purkinje-Fasern, sind die Zellen über Gap-Junctions miteinander verbunden, was auch dazu führt, dass die Erregung schnell weitergeleitet wird. Um nochmal die Reihenfolge durchzugehen, es geht vom Sinusknoten aus, zum AV-Knoten, zum Hissbündel, zu den Cruz, Dextrum und Sinistrum und den Purkinje-Fasern. Im Erregungsbildung- und Leitungssystem haben wir Konnexone, die schließen, wenn zum Beispiel manche Zellen verletzt werden. Das heißt, sie koppeln die beschädigten Bereiche vom funktionsfähigen Gewebe ab. Die Konnexionen schließen zum Beispiel, wenn es zu einer Erhöhung des Calcium-2-Plus im Cytosol kommt oder wenn das pH-Wert sinkt. Das kommt zum Beispiel, wenn die Zellen verletzt sind oder mit unzureichendem O2 versorgt werden. Verletzte Zellen werden somit abgekoppelt und das Gewebe wird nicht weiter beschädigt. Das hohe Membranpotenzial. Im nicht erregten Zustand des Herzens herrscht das sogenannte Ruhepotenzial. Das wird dadurch aufrechterhalten, dass die Ionenverteilung von Kalium, Natrium, Plus-Ion und Chloridion im intra- und extrazellulärraum reguliert wird. Man kann das Ruhepotenzial zwischen dem des Arbeitsmyokards und dem des Erregungsbildungs- und Leitungssystems unterscheiden. Das heißt, das Ruhepotenzial ist in beiden Zellenarten unterschiedlich. Im Arbeitsmyokard sind die Zellen zum Beispiel für Kalium permeabel. Das heißt, dass Kalium ungehindert durch kann. Was dazu führt, dass das Ruhepotenzial auch dem Membranpotenzial von Kalium nahe ist. Also bei Kalium ist es minus 90 mV, beim Arbeitsmyokard ist minus 80 mV. Das liegt daran, dass neben der Permeabilität für Kalium auch eine geringe Leitfähigkeit für Natrium plus herrscht. So, das wird durch die Goldmann-Gleichung berechnet. Bei der Goldmann-Gleichung werden einfach Konzentrationen von mehreren Ionen im intra- und extrazellulärraum berücksichtigt, während bei Nernst-Gleichung nur ein Ion berücksichtigt werden kann.
Es gibt unterschiedliche Mechanismen für die Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials. Als erstes haben wir die Natrium-Kalium-ATPase, die Natrium raus und Kalium rein transportiert. Dann haben wir den aktiven Kaliumstrom, IK1, durch die gleichrichtende Kaliumkanäle bzw. Einwärtsgleichrichter. Die kompensieren die Depolarisation, also das heißt, die transportieren Kaliumionen nach außen, was zur Stabilisierung des Ruhepotentials führt. Diese Einwärtsgleichrichter gehören zur KER2-Familie, Gen KCNJ2. Wenn dieser Gen mutiert ist, dann kommt es dazu, dass diese gleichrichtende Kaliumkanäle nicht richtig funktionieren. Also das heißt, es fließt nicht genug Kalium raus. Somit wird das Ruhepotential instabil. Die Zellen können viel leichter depolarisiert werden. Also kommt es zu häufigeren Systolen und somit zu Herzrhythmusstörungen. Ein weiteres Mechanismus sind die Tandempol-Kaliumkanäle. Sie bilden einen Hintergrundstrom, IKP. Diese dienen eigentlich auch der Aufrechterhaltung des Ruhepotentials, aber können reguliert werden. Wenn zum Beispiel Arachidonsäure vorhanden ist oder der extrazelluläre pH-Wert verändert ist, kommt es zu Inhibition dieser Tandemporen-Kaliumkanäle. Wenn diese inhibiert, also halt geblockt sind, wird das Kaliumausstrom verhindert, also es bleiben mehr Kaliumkanäle in der Zelle drinne und die Zelle kann leichter depolarisiert werden. Also diese Arachidonsäure und die Veränderung des extrazellulären pH-Werts erleichtern die Depolarisation. Kommt es zu einer Ionenverschiebung, also Fehlverteilung von Ionen im extra- und intrazellulärraum der Herzzellen des Arbeitsmyokards, kommt es entweder zu einer Hyper- oder Hypokaliämie. Also das heißt, in der Zelle sind entweder zu viele oder zu wenig Kaliumionen und das führt dazu, dass die Depolarisation entweder schwieriger oder leichter erreicht werden kann und dies führt zu Herzrhythmusstörungen. Jetzt kommen wir zum Ruhemembranpotenzial von Erregungsbildungs- und Leitungssystem. In Sinusknotenzellen und RV-Knotenzellen gibt es keinen aktiven Kaliumstrom, also keine Einwärtsgleichrichter, kein IK1. Also kommt es hier zu einem instabileren Ruhepotential. Und hier ist das Ruhemembranpotential anstatt minus 80, minus 60 Millivolt. Also kann es hier zu spontanen Depolarisationen kommen. In anderen Bereichen ist das Ruhepotential stabiler und liegt bei minus 90 Millivolt. Erregungsbildungs- und Fortleitung. Im Herzen. Das Herz wird nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip erregt, wie es auch normalerweise bei den Aktionspotentialen ist. Der physiologische Aufbau eines Erregungszyklus. Es fängt mit einer spontanen Depolarisation im Sinusknoten. Dann läuft diese Depolarisation über das Vorhofmyokard zum AV-Knoten. Dann geht es zum Hissbündel und die Erregung wird auf die Kammern übertragen. Dann kommen Großsynostrom und Großdextrom. Die Kammerschenkel. Der linke Crus, also Crus-Sinistrum, spaltet sich noch einmal in einem vorderen, einen hinteren Teil auf. Dann kommt es zu den Purkinjefasern, die die Innenschicht der Ventrikelmuskulatur erregen und dann kommt es über Gap Junctions zu einer schnellen und gleichmäßigen Verteilung der Erregung über das gesamte Myokard, damit das Herz und zwar die Ventrikel gleichmäßig und gleichzeitig kontrahieren können, damit das Blut rausgepumpt wird. Jetzt kommen wir zu den Schrittmacherzentren. So, der primäre Schrittmacher ist der Sinusknoten. Der gibt den Rhythmus an. Das hier also den Rhythmus angeben, kennen zwar auch andere Strukturen im Herzen, aber sie haben eine geringe Herzfrequenz. Wir haben einmal einen aktuellen Schrittmacher, also der jetzt die Frequenz, den Rhythmus angibt. Wir haben potenzielle Schrittmacher, die das rein theoretisch auch machen könnten, aber gerade inaktiv sind. So, dann haben wir einmal einen primären Schrittmacher, das ist der Sinusknoten. Der hat eine Frequenz von 60 bis 80 Schläge pro Minute. Dann haben wir den sekundären Schrittmacher, der AV-Knoten. Der hat eine Frequenz von 40 bis 50 Schläge pro Minute. Dann als tertiären Schrittmacher haben wir das ventrikuläre Erregungsleitungssystem. Das hat eine Frequenz von nur 30 bis 40 Schläge pro Minute. Die Leitungsgeschwindigkeit im Erregungsleitungssystem ist unterschiedlich. Im Atrium, also wo es vom Sinus zum AV-Knoten geht, haben wir eine Leitungsgeschwindigkeit von 0,5 bis 1 Meter pro Sekunde. Also diese Weiterleitung erfolgt in ungefähr 60 Millisekunden. Dann haben wir die Weiterleitung im AV-Knoten. Die ist ziemlich langsam. Und zwar 0,05 bis 0,1 Meter pro Sekunde. Das ist sehr wichtig dafür, dass die Erregung der Vorhöfe zu Ende ist, bevor diese Erregung überhaupt auf die Ventrikel übertragen wird, damit sie nicht gleichzeitig kontrahieren, sondern erstmal die Vorhöfe und danach die Ventrikel. So, deswegen haben wir so eine langsame Erregungsweiterleitung im AV-Knoten, also der ist für die Verzögerung da. Dann haben wir Hissbündel und Purkinjefasern. Die haben eine schnelle Erregungsweiterleitung und zwar 1 bis 4 Meter pro Sekunde. Und dann das Arbeitsmyokard ist auch 0,5 bis 1 Meter pro Sekunde. Und die Erregung in den Ventrikeln erfolgt auch in ungefähr 60 Millisekunden. Die 60 Millisekunden sind eine Zeit, die kürzer ist als die Refraktärphase der Herzzellen. Das heißt, dass diese Erregung zu Ende ist, bevor die Herzzellen überhaupt wieder erregbar sind. Das ist dafür da, damit eine Erregung zu einer einmaligen Kontraktion kommt und nicht zu mehreren, weil die Herzzellen sich während dieser Erregungsweiterleitung schon wieder aktiviert haben. So, deswegen ist die Erregung in den Ventrikeln kürzer als die Refraktärzeit durch Arbeitsmyokard. Das Aktionspotenzial im Herzen. Das AP unterscheidet sich je nach Ort im Herzen und hängt von den funktionellen Kaliumkanälen ab. Wir haben einmal ein AP im Erregungsbildungs- und Leitungssystem. Da haben wir im AV-Knoten und Sinusknoten ein kürzeres AP als im Arbeitsmyokard. Und sie haben kein ausgeprägtes Plateau. Plateau ist zum Beispiel, wenn das Aktionspotenzial ein bisschen anhält. Also wenn kein ausgeprägtes Plateau vorhanden ist, heißt, dass es sehr schnell in die Repolarisationsphase geht. So, und sie hat eine geringe Anstiegssteilheit. Also es ist nicht, kommt nicht rasch zum Overshoot, sondern langsam und nicht steil. Beim Hissbündel und Purkinjefasern dauert das AP fast genauso lange wie beim Arbeitsmyokard. Bei den Purkinjefasern ist es sogar länger. So, die Purkinjefasern, sie haben eine lange Refraktärzeit und dienen somit als Frequenzfilter. Jetzt kommen wir zum Aktionspotenzial im Arbeitsmyokard. Die Zellen depolarisieren sehr schnell, es heißt, es kommt zu einem steilen Anstieg. So. Und einem ausgeprägten Plateau. Es das heißt, es geht nicht so schnell in die Repolarisationsphase. Dann das AP. In den Vorhöfen ist kürzer als in den Ventrikeln und in den Ventrikeln ist auch unterschiedlich je nach Ort. Im subendokardialen Bereich ist das AP fast doppelt so lang wie im subepikardialen Bereich. Jo. Die Entstehung des Aktionspotenzials im Erregungs- und Leitungssystem. Im Sinusknoten fehlt das IK-1-Strom. Also das heißt, dass das Ruhepotential nicht stabil ist. Daher kommt es zu spontanen Depolarisationen durch das Öffnen von unspezifischen Kationenkanälen. Durch diese geöffnete unspezifische Kationenkanäle strömt dann Natrium plus in die Zelle rein. Es kommt zu einer langsamen Depolarisation. Dieser Kationenstrom wird als IF bezeichnet. Genau, und der sorgt für diese langsame Depolarisation bis zu einer Schwelle von minus 40 Millivolt. Langsame Depolarisation, auch weil wir gesagt haben, dass im AV- und Sinusknoten eine geringe Anstiegssteilheit herrscht. So, erreicht. Wenn die Schwelle von minus 40 Millivolt erreicht, kommt es zur Öffnung von spannungsgesteuerten Calcium-2-Plus-Kanälen vom L- und T-Typ. Calcium-2-Plus strömt in die Zelle und depolarisiert die Zellen des Sinusknotens. Die Repolarisation erfolgt dann durch spannungsgesteuerte Kaliumkanäle. Der AV-Knoten wird vom Sinusknoten viel schneller aktiviert, als dass die Erregung ihn über das Arbeitsmyokard der Vorhöfe erreicht. Und wir haben ja auch gesagt, dass am AV-Knoten eine geringe Leitgeschwindigkeit herrscht. Die führt dann dazu, dass der AV-Knoten als Frequenzfilter bei Tachykarden, Herzrhythmusstörungen dient. Die Entstehung des Aktionspotentials im Arbeitsmyokard. Der wesentliche Unterschied zwischen dem AP im Arbeitsmyokard und dem AP vom Sinus- und AV-Knoten ist die Plateauphase. Der AP im Ventrikel dauert 200 bis 400 Millisekunden und im Vorhof bis zu 150 Millisekunden. Die Phasen des AP im Arbeitsmyokard. Als erstes kommt die Depolarisationsphase, wodurch eine erregte Nachbarzelle einen Schwellenwert von minus 55 Millivolt erreicht wird. Hier öffnen dann schnelle Natrium-Plus-Kanäle, sie öffnen rasch und nur für kurze Zeit. Sie treiben das Membranpotential in Richtung des Gleichgewichtspotentials von Natrium, und zwar plus 60 Millivolt, aber die maximale Amplitude des Aktionspotentials ist hier plus 30 Millivolt. Dann kommt es zur ersten schnellen und kurzen Repolarisation. Die erfolgt durch den transienten Kaliumausstrom und Chlorideinstrom. Dann kommt aber schnell die Plateauphase. Hier öffnen die spannungsgesteuerten Calcium-2-Plus-Kanäle. Es kommt zu einem Calcium-2-Plus-Einstrom und somit wird das Membranpotential auf 0 Millivolt konstant gehalten. So, diese Plateauphase führt zu einer langen Dauer vom Aktionspotential und das Calcium-2-Plus-Einstrom spielt eine wichtige Rolle bei der Ausbildung von Herzmuskelkontraktionen. Als letztes kommt es zur ungültigen Repolarisation. Diese erfolgt durch ultraschnell oder langsam aktivierende Kalium-Plus-Kanäle, vor allem IK1, also diese Gleichrichterkanäle, und IKP, die Tandempor-Kaliumkanäle, sorgen für die Wiederbildung von Ruhepotenzial.
Jetzt kommen wir zur Elektrophysiologie des Herzens. So, als erstes haben wir die Mechanismen zur Aufrechterhaltung von Ionengradienten. Als erstes haben wir die Natrium-Kalium-Pumpe. Sie hält die Ionenkonzentration über längeren Zeitraum aufrecht. Wir haben ja auch gesagt, dass das für die Stabilisierung des Ruhepotentials wichtig ist. Dann haben wir beim Aktionspotential verändert sich ja die Calcium-2-Plus-Konzentration. Und das wird einmal geklärt durch die Calcium-2-Plus-ATPasen und durch die Natrium-Plus-Calcium-2-Plus-Pumpe, also Natrium-Calcium-Austauscher. Sie bringen die Calcium-Konzentration wieder zum Ausgangswert und das ist sekundär aktiver Transport, der das Natrium-Gradient ausnutzt, um Calcium-2-Plus gegen seinen Gradienten zu transportieren und die Zelle wieder zu um Ruhepotenzial zu bringen. Dann haben wir die Refraktärzeit. Da unterscheidet man einmal die absolute und einmal die relative. Die absolute Refraktärzeit bedeutet, dass kein Aktionspotential möglich ist und bei der relativen ist zwar ein AP möglich, aber nur bei erhöhter Reizschwelle und die sind hier meistens von kleinerer Amplitude und sehr kurzer Dauer. Dann haben wir die zwei Systeme, die man beim Aktionspotential benutzt. Und zwar haben wir einmal das Natriumsystem. Nach Depolarisation sind die Natrium-Plus-Kanäle in einem geschlossen inaktivierbaren Zustand. Um sie zu aktivieren, muss es zu einem negativen Membranpotential kommen. So herrscht bei minus 40 Millivolt noch die Refraktärzeit, also beziehungsweise nur ein Teil ist dann noch refraktär und bei minus 70 Millivolt sind alle Natriumkanäle wieder aktivierbar. Dann haben wir das Calciumsystem. Hier haben wir zwei Typen von Calciumkanälen. Das T-Typ aktiviert
sich schon und öffnet bei minus 50 Millivolt, aber die aktivieren und inaktivieren sehr schnell. Dann haben wir das L-Typ, das bei minus 20 Millivolt erst aktiviert wird. Diese inaktivieren sich aber langsamer. Um das Calcium-2-Plus-System wieder zu aktivieren, muss die Zelle repolarisieren. Also an beiden Systemen ist eine Repolarisation, ein negatives Membranpotenzial wichtig, um die Kanäle wieder aktivierbar zu machen. Die elektromechanische Kopplung. Die elektromechanische Kopplung ist die Umwandlung von elektrischem Signal, also Aktionspotenzial, in ein mechanisches Signal, die Kontraktion. Ausgangspunkt der Signalkaskade ist die Öffnung von L-Typ-Calcium-2-Plus-Kanälen im transversalen tubulären System. Die werden auch DHPR genannt. Es kommt zu einem Calcium-2-Plus-Einstrom in die Zelle. Dieser Einstrom aktiviert dann die Calcium-2-Plus-Kanäle im sarkoplasmatischen Retikulum, die sogenannten RIO2. Calcium-2-Plus-Einstrom aus dem sarkoplasmatischen Retikulum folgt daraus. Diese beiden Einströme erhöhen die Calcium-2-Plus-Konzentration innerhalb von wenigen Millisekunden von 10 hoch minus 7 zu 10 hoch minus 5. Calcium-2-Plus bindet dann an Troponin C und es erfolgt die Interaktion von Actin und Myosin und somit die Kontraktion. Die Offenwahrscheinlichkeit von Calcium-2-Plus-Kanälen wird durch die Proteinkinase A reguliert. Die Proteinkinase A ist kampfabhängig und Kampf wird über die membranständige Adenylatzyklase reguliert. Wie kommt Calcium-2-Plus wieder aus der Zelle raus? Einmal durch die Serca-Kanäle, die befördern Calcium wieder in das sarkoplasmatische Retikulum, und durch die PMCA-Kanäle, die Calcium in das extrazelluläre Raum befördern. Dann haben wir auch die Natrium-Calcium-2-Plus-Austauscher. Der befördert auch Calcium in den intrazellulären Raum und benutzt dafür den Natriumgradienten, der durch die Natrium-Kalium-ATPase gebildet wird, um Calcium aus der Zelle raus zu fördern. Der Export wird reguliert durch Phospholamban. Phospholamban kann die Serca-Kanäle hemmen und somit den Export von Calcium verhindern. Dieser Phospholamban wird aber von Kamp phosphoryliert und somit inhibiert. Ist Phospholamban dann durch Kamp inhibiert, kann der Serca nicht hemmen und Calcium kann in Ruhe raus bzw. in den sarkoplasmatischen Retikulum. Durch das EKG lassen sich folgende Sachen erkennen: Rhythmus, Lage, Frequenz, Veränderungen und Störungen im Herz. Die physikalische Grundlage des EKGs ist folgende. Wenn Aktionspotenzial entsteht, ist die Oberflächenladung einer erregten Zelle negativ und einer nicht erregten Zelle positiv. Also entsteht ein Dipol. Und zwischen dieser erregten und nicht erregten Zelle entsteht also ein elektrisches Feld. Die elektrischen Felder, die sich durch diese Erregungsausbreitung entstehende Ladungsverschiebung ergeben, können an der Oberfläche vom EKG bzw. im EKG gemessen werden. Die Spitze des Feldstärkenvektors zeigt immer in Richtung der nicht erregten Zelle. Haben wir eine gleichzeitige Erregung von mehreren Herzmuskelzellen, summieren sich die einzelnen Vektoren zu einem Summenvektor. Die senkrechte Projektion des Summenvektors auf die Ableitrichtung ergibt die Größe der Potentialdifferenz in dieser Ableitung. Phasen des EKGs. Als erstes haben wir die P-Welle, das ist die Erregung der Vorhöfe. Dann haben wir die PQ-Strecke, das ist die Ausbreitung der Erregung über den AV-Knoten, Hissbündel, die Kammerschenkel und bis zu den Purkinje-Fasern. Dann haben wir den QRS-Komplex, das ist die Erregungsausbreitung in den Kammern. Die geht in den Kammern von innen nach außen. Dann haben wir die ST-Strecke, das ist die Strecke, die Zeit, in der die Ventrikel komplett erregt sind, und die T-Welle, das ist die Repolarisierung der Ventrikel von Herzspitze bis zur Herzbasis. Dann haben wir das QT-Intervall, der dauert 400 Millisekunden bei Ruhe, und je höher unser Puls ist, desto kürzer ist der QT-Intervall. Als nächstes haben wir die EKG-Ableitungen. Wir haben einmal die Extremitäten-Ableitung und einmal die Brustwand-Ableitungen.